Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist Katrin Altschner. Hi.
Hallo.
Freut mich, dass du da bist.
Ich freue mich sehr für die Einladung.
Für die Leute da draußen, die Katrin noch nicht kennen, habe ich wie immer eine kleine Vita mitgebracht, die du, Katrin, dann sehr gerne ergänzen oder korrigieren darfst. Katrin Altschner ist Hörfunkmoderatorin, Autorin und Podcasterin. Sie studierte Germanistik und Geschichte. Nach Stationen bei Radio Duisburg und UFM wechselte sie 2014 zu 1Live. Dort konzipierte und moderiert sie seit 2018 den Podcast Intimbereich, in dem sie Themen rund um Sexualität und Beziehungen behandelt. 2022 veröffentlichte sie ihr Buch Give a Fuck über Sexarbeit und warum sie uns alle etwas angeht. Zudem moderierte sie zusammen mit Martin Frank die Podcasts Das Glückskarussell und Das Luftschloss des Deutschen Hygienemuseums in Dresden. Passt das so?
Das passt wunderbar. Also ich meine, das hört sich immer so toll an, ne? Als wäre das alles so geradlinig abgewandert und durchgegangen. Und naja, das hört sich super an. Aber ja gut, die Tiefen und Misserfolge, die stehen ja nicht in so einer Vita.
Das ist auch meistens, was man nicht so schnell oder einfach im Internet findet. Also so Viten findest du ja meistens irgendwo auf irgendwelchen Webseiten oder Einführungen zu Podcasts deshalb.
Ja.
Um direkt in den Podcast und in die Folge einzusteigen mit der leitenden Frage, Katrin, was hat dich traurig gemacht?
Generell im Leben oder erst kürzlich?
Das kannst du dir sehr gerne aussuchen.
Also generell, glaube ich, bin ich schon ein Mensch, der tiefe Emotionen empfinden kann. Deswegen gehört die Traurigkeit auch in meinem Leben dazu. Also ich bin, glaube ich, oft traurig. Und wenn ich das sage, dann meine ich das nicht auf eine negative Art und Weise, sondern ich behaupte ja immer, dass ich nicht esoterisch bin. Ne? Aber ich glaube schon an diese Sonne und Schatten und dass man Glück auch nur empfinden kann, wenn man Traurigkeit empfinden kann. Und in dem Fall bin ich sehr sensibel dafür. Also und irgendwie ist es auch mit meiner Biografie verbunden. Also wenn wir mal so ein paar große Themen abarbeiten, ich glaube, zu dem Podcast hier wäre es nicht ohne Traurigkeit gekommen. Also ich glaube, dass es ohne Traurigkeit meinen Podcast bei 1Live hätte auch gar nicht gegeben, weil ich dafür, glaube ich, Traurigkeit brauchte. Also zum einen war das Thema, eine lange Beziehung von mir ist vorbeigegangen. Das hat mich sehr, sehr traurig gemacht, obwohl ich die Person war, die übrigens fremdgegangen ist. Ich die Person war, die sich am Ende trennen wollte. Aber wir waren von 20 bis 28 in einer sehr, ich sag mal, konventionellen, heteronormativen Beziehung. Ich finde, das ist eine lange Zeit, vor allem eine prägende Zeit. Also es hat für uns erste eigene Urlaube, erste eigene Wohnung, das gesamte Studium, mein erster Job, eine längere Reise über Monate bedeutet. Und ich bin aus dieser Beziehung auch irgendwie rausgegangen und wusste auch selber gar nicht mehr, wer ich war. Also ich habe nicht nur das Ende dieser Beziehung betrauert, sondern auch mich. Also ich meine, natürlich steckt, glaube ich, auch in Abschied immer die Möglichkeit, auch vielleicht zu Neuerfindung oder etwas Neues zu starten drin. Aber das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich wusste überhaupt nichts mehr. Also ich war tatsächlich damals auch 3 Wochen in einer psychologischen Tagesklinik, weil ich einfach, ja, also am Ende stand da Überlastungsdepression auf dem Bogen, so. Aber das war einfach zu krass. Und da bin ich dann irgendwie rausgegangen mit der Idee, dass ich einfach noch viel mehr lernen möchte über Beziehungsformen, über Sexualität. Das ist dann so hängen geblieben am Positiven irgendwie. Habe ich mich aber erstmal nicht getraut zu machen, weil ich irgendwie dachte, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und ich dachte, so kann ich dann auch seriösen Journalismus betreiben, wenn ich über Themen wie Sexualität rede und vielleicht auch so, wie ich es mir vorstelle, nämlich aus einer sehr persönlichen Perspektive auch und da viel von mir preisgebe, bin ich dann überhaupt noch Journalistin und bla 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 bla. Und dann ist tatsächlich mein Vater gestorben in dem Jahr, wo ich 30 geworden bin. Und das war der absolute Horror. Aber das Erstaunliche daran ist, da habe ich ja noch in Frankfurt gearbeitet, habe da mein meistes Geld verdient und da war dann die Entscheidung klar, ich möchte nicht mehr in Frankfurt sein, ich möchte jetzt wieder näher bei meiner Mutter sein, näher bei meiner Familie sein. Ich komme aus Duisburg gebürtig und habe gesagt, gut, ich mache dann nur noch die Wochenenden in Frankfurt. Und dann war aber auch klar, okay, davon kann ich aber nicht leben, wenn ich nur 2 Tage die Woche am Wochenende moderiere. Ich brauche jetzt einen neuen Job. Und das war eigentlich der Auslöser, warum ich das bei 1Live gepitcht habe. Also es brauchte quasi auch die Traurigkeit, So gesehen ist die Traurigkeit mit der Biografie verbunden, aber auch im positiven Sinne. Also es ist, weißt du, Sonne und Schatten, was ich schon meine. Da habe ich dir viele Bälle auf einmal zugeworfen, ne?
Ja, aber ich finde es halt so spannend, weil ich meine, für die Leute da draußen, die ja vielleicht auch diese mini 5-Minuten-Intro-Folge gehört haben, die am Anfang viel länger war, wo ich erklärt habe, warum dieser Podcast entstanden ist und ich danach beim erneuten Zuhören dann gedacht habe, ach, man kann die Hälfte rausschneiden, weil das interessiert die Leute eh nicht. Aber im Grunde hat mich das ja auch so ein bisschen mitbewegt mit diesem Thema Trauer. Deshalb resoniert das so sehr, dass daraus etwas entstehen kann. Ich kannte das eher so bei mir, dass ich sehr lange keinen Zugang zu Trauer hatte. Also ich habe das tatsächlich erst so durch Therapie erlebt, weil ich halt so krass viele und so krass lange Gewalterfahrungen hatte im familiären Kontext. Also wir gehen schon so von einem Zeitraum von 20 Jahren aus. Und das war dann halt so, okay, wenn du alles kontrollieren musst an deinen Emotionen, an deinen Verhaltensweisen, ist es dann schwierig, irgendwie zu weinen. Und dass ich viele Sachen halt einfach nicht verstehe. Ich weiß auch mittlerweile jetzt so nach über 6 Jahren Therapie, dass da auch so Partien der Neurodivergenz mit einherspielen, die dann halt auch für mich jetzt verständlicher machen, warum ich bestimmte Sachen so nicht verstehe oder bestimmte Sachen viel zu wörtlich nehme. Mhm. Aber halt auch so diese, mit dieser Trauer, das so zuzulassen und damit umzugehen, dass ich jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt noch mal Therapie habe, dass wenn ich mich in Sachen reinsteigere und dann so durchrede, dass ich auf einmal dann so mich selber davor erschrecke, dass ich anfange zu weinen und dann gucke ich meine Therapeutin an so und so, was geht denn gerade vor? Und dann merke ich, dass da halt was ist. Aber das war halt auch so ein immenser Prozess und auch mit diesem Thema Trauer war das ja auch so ein Thema, das habe ich monatelang mit mir hergeschleppt. Und ich habe monatelang mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, bis dann jemand gesagt hat, mach doch einen Podcast drauf, sprich doch mit Leuten. Und ich so, ja, das macht halt irgendwie Sinn, weil ich halt merke, dass dadurch halt, dass meine persönliche Lebensrealität so eine andere ist, dass ich gerne verstehen möchte, was andere Leute traurig macht. Mhm. Und ich natürlich halt auch sehe, so in diesem Ganzen, so positive vibes only, also dieses andere Extrem, dass man irgendwie Trauer gar nicht zulässt oder wie du es am Anfang so auch so kurz konnotiert hattest, so ja, traurig, also was Negatives, dass es ja oft auch immer dazu geführt wird oder dass es dazu lenkt, so ja, man darf nicht traurig sein, man soll nicht traurig sein, weil sonst wird dann auch wieder direkt Vergleiche gezogen, so ja, du hast doch so ein gutes Leben und dir geht's doch so gut und du darfst nicht traurig sein, also diese Richtung auch natürlich. Und das macht ja auch so viel aus mit Leuten, dass es ja dann auch so, vielleicht auch so eine Scham entsteht, so traurig sein zu können. Genauso wie mit wütend zu sein oder andere Gefühle, die irgendwie negativ konnotiert werden in der Gesellschaft. Weswegen es dann halt zu diesem Podcast gekommen ist, wo ich halt jede Folge irgendwie merke, so okay, ist krass einfach, was so wie es bei den Leuten ist. Weil ich dann merke, so wenn ich mit den Leuten spreche, kann ich viel anders mit diesem Thema resonieren und viel näher mit diesem Thema eingehen, als wenn ich jetzt irgendwie darüber lese oder irgendwas auf Instagram darüber lese. Aber wobei ich dann sagen muss, bei dem Thema Beziehung, finde ich, ist es so ein krasser Unterschied, weil ich war ja jetzt auch, bis letztes Jahr war ich 12 Jahre lang in der Beziehung. Auch so von Anfang 20er bis jetzt Anfang 30er. Es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Also ich habe es so gefeiert, so die erste Nacht in meiner eigenen Wohnung. Ich dachte so, oh mein Gott, so geil einfach. Und voll viele Leute haben das auch gar nicht verstanden, weil die dann auch alle erst so nach der Trennung waren so, boah, es tut mir voll leid und so. Und ich so, nein, das ist das Geilste überhaupt. Also da ging auch damit einher, dass in der Beziehung auch sehr viel Gewalt stattgefunden hat, mir gegenüber. Und ich das halt sehr lange so, auch eben aus dem familiären Kontext, dachte so, na, ich kenn's halt nicht anders. Und dann auf einmal mit Anfang 30 in einem eigenen Haushalt zu sein, wo du denkst, boah, geil, so fühlt sich das an für Leute, die keine Gewalt zu Hause erleben. Boah, ist das geil. Und ich glaube, deshalb ist es halt so ein ganz krasser Unterschied, weil von dieses Thema Trennung, das verstehe ich voll für viele andere Leute, dass es halt so ist.
Aber warst du dann nicht im Prozess traurig? Also weil ich verstehe das, ich habe auch, ich habe danach nicht immer die besten Entscheidungen nach dieser Beziehung geführt und habe auch eine Beziehung geführt, wo viel psychische und auch mal physische Gewalt stattgefunden hat. Und als ich mich finally dann getrennt habe, ich hatte da mit einer Freundin gesprochen, dass das heute wirklich mein Plan ist und ob ich danach kommen kann, weil ich dachte, ich bin ein Häufchen Elend und jeden Meter, den ich über diese Autobahn gefahren bin, war ich so, yeah. So. Aber da hat so viel Traurigkeit, also ich finde gerade auch in Beziehungen, wo vielleicht auch eine Gewalterfahrung stattfindet, und auch psychische Manipulation, weswegen man ja irgendwie doch nicht geht vielleicht, obwohl man schon lange weiß, dass man gehen sollte, dass man dann, wenn man endlich den Mut hat, dass sich anders anfühlen kann. Also ich würde jetzt sagen, diese 8-jährige Beziehung, da waren ja eher so Themen wie, ist es genug oder sind wir nicht vielleicht einfach auch nur noch Freunde? Und ich liebe dich, aber irgendwie will ich trotzdem nicht mehr mit dir zusammen sein. Und das hat so schwer gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass diese Beziehung grundweg scheiße gewesen wäre. Und da waren ja auch Ängste drin, wenn ich dich noch liebe, aber nicht mehr mit dir zusammen sein will, weil ich dich nicht mehr als meine romantische Partnerperson oder auch Lebensperson, mit der ich bestimmte Lebensbereiche bespielen möchte, vorstellen kann, werde ich dich dann verlieren zum Beispiel. Und das ist schon ein anderes Gefühl, finde ich, als wo ich diese Haustür da in dieser, ich sag mal, toxischen Beziehung geschlossen habe und gedacht habe, ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Mhm. So, also weil da einfach eine andere Arbeit vorher geleistet worden ist und eine andere vielleicht auch Befreiung in dem Fall, wie du das auch empfunden hast vielleicht. Also deswegen glaube ich, ist das auch Quatsch, das mit, also sich dann miteinander zu vergleichen, oder? Weil die Beziehungen können so unterschiedlich sein. Also weil, wie gesagt, generell gehe ich nicht so leicht. So, das muss ich mal so sagen. Ist jetzt nicht, Abschied ist jetzt nicht mein, bin ich jetzt nicht so super gut drin. Ich neige dann auch zu Glorifizierung und ab dem Moment, wo ich eine Entscheidung getroffen habe und so. Aber da habe ich schon unterschiedliche Qualitäten, finde ich, von Trennung erlebt. Also Trennung auch, wo ich mich wahnsinnig schwer getan habe, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt irgendwie nicht. Aber an sich bist du ein toller Mensch und ich verstehe mich selber nicht, warum ich jetzt nicht mit dir zusammen sein kann.
Ja, ich glaube, bei mir ist es halt auch dieser spezifische Fall, dass ich hatte jetzt zu meinem jetzigen Zeitpunkt nur 2 Beziehungen. Eine ging so 2 Monate, die war sehr gewaltvoll. Und die jetzt halt ging, die hat sich halt über Jahre gezogen. Mhm. Und ich glaube, ich war im Moment der Trennung, als ich es ausgesprochen habe, und sie hat es verstanden, dass das jetzt ernst gemeint war, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, okay, es wird tatsächlich ernst genommen, was ich jetzt sage. Ja. Und die Konsequenzen dahinter werden ernst genommen. Und ich glaube, ich war auch einfach erschöpft davon. Ich glaube, deshalb ist es so anders gewesen für mich. Und mit diesen Vergleichen, ich weiß gar nicht wirklich, ob es so ein Vergleichen ist, sondern eher so ein Austarieren. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch so für jemanden, für mich, der eben halt auch mit Quimet sehr viel Zeit mit sich alleine verbringt. Mhm. Eher immer so ein Austarieren, so wie funktioniert die Welt außerhalb von meinem Kopf und wie machen das andere Leute? Einfach nur um so wissen, so okay, das ist dieses Spektrum von Beziehungen und da befinde ich mich irgendwo da und viele andere bewegen sich irgendwo hier, dass ich halt weiß, okay, also nicht nach einer Norm anstreben, sondern wie ist dieses Spektrum und wie bewegt man sich da? Und das ist halt auch so, weiß ich nicht, zu sagen, dass es interessant ist, aber weil ich das halt auch überhaupt null kenne, halt diesen Bezug oder halt eben diese Verlusterfahrungen von dem Elternteil. Mhm. Das ist natürlich, also ja, ich habe mich auch sehr viel mit Trauerarbeit beschäftigt, so auch im Zuge des Podcasts und sehr viel eingelesen. Und ich verstehe auch aus psychologischen Gründen, warum gerade der Verlust von Elternteilen so immens viel ausmacht. Weil für mich ist es nochmal so ein ganz anderes Feld. Und das hattest du ja auch erwähnt, dass das so viel mit dir ausgemacht hat, dass du ja dann auch so ein Ortswechsel für dich in Betracht gezogen hast?
Also ich glaube, das ist total interessant, weil das ist so ein bisschen, was der Tod von meinem Vater mir beigebracht hat. Also Tod und Trauer sind schon früh in mein Leben getreten, wenn man das so sagen kann. Also ich bin bei meinen Großeltern mit groß geworden, weil meine Eltern beide direkt wieder gearbeitet haben. Und der Großvater, mit dem ich wirklich auch viel gemacht habe und der sich super viel Zeit für mich genommen hat, der hatte schlimme Depressionen. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich wirklich Trauer empfunden habe. Also mein Opa hatte dann, war ich so 7, einen Selbstmordversuch, war dann ganz lange in der Klinik. Und natürlich haben meine Eltern mir versucht, im Rahmen der Möglichkeiten, einem Kind zu erklären, was sind Depressionen. Aber so, man versteht es ja auch nicht so richtig. Und dann weiß ich noch, ist der Opa wiedergekommen aus dem Krankenhaus und war so super wegsediert. Irgendwie saß er einfach nur und ich bin immer auf dessen Schoß gekrabbelt und habe gesagt, ich habe dich lieb. Und der Opa hat aber nichts mehr gesagt. Und die Oma hat dann immer gesagt, der Opa hört es trotzdem und der fühlt es auch, der kann das jetzt gerade noch nicht sagen. Und jetzt das ist krass, weil wir haben immer auf dem Dachboden gespielt, bei meinen Großeltern. Und ich glaube, das hat mir so wehgetan. Ich habe es als so einen krassen Verrat empfunden, dass dieser Opa emotional auch für mich weg war. Ich bin danach nie wieder mit ihm der durfte nicht mehr auf dem Dachboden. Ich bin da nur noch alleine mit dem hochgegangen. Bestimmt super scheiße für meinen Opa, der ja auch nichts dafür konnte. Aber da habe ich mich als Kind irgendwie so geschützt. Der ist dann auch schon gestorben, da war ich noch nicht 18. Und damals habe ich irgendwie so gedacht, okay, ich habe verstanden, was bedeutet Tod und Trauer. Und ich weiß noch, dass in der Zeit ist der Partner von einer Freundin von mir gestorben. Und ich habe mit bestem Wissen schlaue Sachen zu Uli gesagt. so damals. Und als mein Vater dann gestorben ist und das nochmal einfach eine ganz andere Kategorie war, also ich muss dazu sagen, mein Vater war 59, also relativ jung, der ist dann plötzlich ein Herzversagen gestorben. Es gab quasi keine Vorbereitungszeit. Also es war ein sehr gesunder, fitter, sportlicher Mann, der von einem Tag auf dem anderen nicht da war. Und ich will, das geht nicht um den Ranking, weil ich weiß, Tod ist immer unterschiedlich. Und es kann auch schwer sein, den Angehörigen oder geliebten Menschen lange zu begleiten in den Tod. Und trotzdem, ich weiß noch, das war so eine Schockwelle, wirklich. Ich habe die Welt einfach nicht mehr verstanden. Ich weiß noch, in dieser Nacht habe ich, abgesehen davon, dass ich extrem sauer erstmal war irgendwie. Ich weiß noch, als ich angekommen bin mit meinen Eltern, irgendwie wusste ich schon, weil meine Mutter hatte angerufen und hat gesagt, der Ralf ist umgekippt. So. Und irgendwie, dann war es so komisch und irgendwie kam ich da rein und dann standen da so zwei junge Polizisten, aber in Zivil. Dann habe ich die erstmal, wer seid ihr Arschlöcher eigentlich? Habe ich die angeschrien. So. Und in der ganzen Nacht, ich weiß nicht, ich habe bei meiner Mom im Bett geschlafen und wir haben uns so krass aneinander geklammert und mir war so kalt. Ich habe mich vor jedem Geräusch erschrocken, weil mein Gehirn einfach nicht hinterhergekommen ist, was hier gerade passiert. Und ich glaube, da habe ich erst so richtig auch nochmal verstanden, wie anders das sein kann. Also nicht, dass ich meinen Großvater nicht geliebt hätte, aber irgendwie Großeltern sind, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie alt sind in deinem Leben. Egal wie alt die sind, so alt waren die ja auch damals noch gar nicht, aber waren die für mich als Kinder. Und irgendwie ist man darauf anders vorbereitet, als wenn jemand so jung ist oder so fit oder deine Eltern, die halt immer da waren. So. Hm. Und ich habe tatsächlich dann diese Freundin, diese besagte, habe ich dann Uli ein paar Monate später angerufen und habe gesagt, es tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, ich habe viel Scheiße erzählt damals, weil ich es irgendwie noch nicht verstanden habe. So, ich dachte, ich kann das vergleichen. So, das kann man aber einfach nicht. Also jetzt gerade, das weißt du schon, aber mein Großvater ist ja vor 3 Wochen gestorben und das ist auch super traurig, aber ich weiß auch, ich kann nicht nachvollziehen wiederum, so sehr ich mich bemühe, was es für meine Großmutter bedeutet. Also, der war 93. Die sind zusammen, seit die 20 sind. Also, ich kann, selbst wenn ich es mit meinem Vater vergleiche, und das war so ein schlimmer Schmerz, kann ich mir wiederum, ich weiß jetzt, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie das für meine Oma sein muss.
Also zumindest auch, wie ich mich eingelesen hatte zu diesem Thema Trauer und welche Bezüge es da gibt und dass zumindest auch in der Literatur sehr viel darüber erzählt wird, dass halt für viele Menschen eben der Verlust von Elternteilen, wobei das auch teilweise je nach Buch und je nach Person auch verschieden ausgerichtet wird, dass der Verlust von der Vaterfigur nochmal viel intensiver sein kann, wo ich dann auch das so ein bisschen hinterfrage, weil für viele der Vater die Person war, von der man das erste Mal Bestätigung erhalten hat in diesem ganzen System, was natürlich halt unter einem patriarchalen System nochmal ein ganz anderes, weites Feld aufmacht. Und bei der Mutter ist es was anderes, weil es dann halt eher so ein Schutzraum ist, in vielen Fällen. Also nicht natürlich in allen, aber in vielen Fällen. Und ich meine, so wie du es beschrieben hast, ist es auch tatsächlich so, was ich halt verstehe, warum es halt anders sein kann. Also ich meine, klar, ich hatte beispielsweise in der allerersten Folge mit Oyinna Mola Lasche gesprochen, die ja ihre Mutter eine längere Zeit gepflegt hat. Und das heißt, da hat sie sich ja angebahnt. Das heißt, da wusste man, okay, danach folgt halt nur ein Schritt. Und es ist ja dennoch was anderes. Und es kann sich sehr wohl halt auch berechtigt anders anfühlen, wenn, wie du es beschreibst, dann halt so eine abrupte Situation sich auftut, wo es halt einfach passiert und wo man halt nicht irgendwie sich vorbereiten konnte, so okay, das könnte jetzt jeden Tag sein, sondern so ist es halt passiert. Deshalb, also ich kann es halt schon verstehen und ich glaube, da müsste man halt auch schon wieder so reingehen und sagen, so, okay, es geht ja nicht so um Vergleiche, aber es geht halt schon so um dieses Ausmaß, was das halt pro Punkt halt ausmachen kann. Und genauso wie du das jetzt mit deinem Großvater beschreibst, das ist dann natürlich halt so ein näherer Bezug, ne? Also welchen Bezug hattest du zu der Person für wie lange und das dann halt selbst in der Familienkonstellation kann es halt verständlicherweise ganz anders sein.
Und ich finde schon, also für mich persönlich, ich habe meine Großeltern jetzt wirklich alt werden sehen. Und unsere Rollen haben sich so auch ein bisschen verdreht. Also von die Großeltern, die irgendwann mal fürsorglich für mich waren, die sich um mich gekümmert haben, als ich klein war, zu hin, dass man sich jetzt auch um die kümmert. Also dass man diesen Prozess auch sieht. Was ist jetzt der Vater meiner Mutter gewesen, aber meine Oma väterlicherseits ist auch schon verstorben. Die hatte aber ganz doll Demenz und das war auch ein Trauerprozess und natürlich war der Tod auch traurig, aber man hat sich über Jahre auch verabschiedet von dieser Person, weil dann einfach gar nicht, also die Demenz hat gar nicht mehr so viel von der Person dann irgendwann übrig gelassen. Und ich glaube, dann gerade in diesen Verhältnissen, ob es Eltern sind oder Großeltern, also quasi Personen, die mal Fürsorge für dich betrieben haben und du siehst so, wie die Rollen sich verkehren und du wirst immer fürsorglicher für die. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren nicht mehr meine Großeltern oder meinen Opa angerufen und um Rat gebeten, sondern die haben mich angerufen, weil irgendein Schissel im Haus nicht geklappt hat und ich dann rumgefahren bin oder die Mülltonne rausgestellt hat oder sowas. Und irgendwie, für mich macht es das so ein bisschen, das macht es schon ein bisschen erträglicher. Also für mich einfach. Also anders als dieses schwarze Loch, was sich aufgetan hat, als mein Vater gestorben ist. Und weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall, ja, ist irgendwie anders für mich im Erleben. Nämlich so auch, das ist ja ein Abschiedsprozess auch, der da stattfindet.
Ja, voll. Und es macht ja sehr wohl viel aus. Und das hast du ja selber schon gerade erklärt, wie du damit umgegangen bist, indem du dich halt ja schon über Jahre hinweg davon verabschiedet hast, dass du wusstest, okay, jetzt bei deiner einen Großmutter, wo du meintest, sie hatte irgendwann Demenz, dass du dann halt wusstest, so jetzt ist dieser Zeitpunkt, wo du dann merkst, das wird nicht mehr so wie vorher.
Ja.
Und das wird halt irgendwie, weiß nicht, wie man das beschreibt, das wird dann irgendwie abbauen mit dem Kontakt. Und du weißt, dass da halt irgendwas, natürlich in einem höheren Alter weißt du, was eher wahrscheinlicher ist, dass sie nicht jetzt irgendwie 200 werden, sondern dass es so langsam dieses Alter erreicht wird, wo du weißt, okay, die sind jetzt in dem Alter, wo man sich vielleicht auch im familiären Kontext Gedanken macht, so okay, was macht man denn in den nächsten 3, 4, 5 Jahren oder wie wird das nächste Weihnachten, gerade halt in so christlichen Kontexten, wie wird das nächste Weihnachten aussehen?
Ja.
Und ich denke, das macht halt schon immens viel aus, weil wir eben eher diese Pläne machen, wenn wir es halt schon voraussehen können, als jetzt eben so, weiß ich nicht, welche Leute haben irgendwie ab Anfang 20, Anfang 30, ab Anfang 40 irgendwie über Testament oder wie möchte ich bestattet werden sprechen? Also kenne ich kaum jemanden, außer die haben so einen direkten Bezug dazu, die sich schon mal irgendwie damit auseinandergesetzt haben. Ich denke, dass das natürlich bei so einem längeren Trauerprozess irgendwie helfen kann, das auszuhalten. Aber natürlich, wie kann man irgendwem sagen, dass es aushaltbar sein soll in so einem Moment? Und ich glaube, das ist ja auch ganz gut zu hören, dass du ja schon so sehr, also ich würde mal behaupten, sehr starke Reaktionen hattest, als du davon erfahren hast, was ja auch an sich eine gute Sache ist, dass du halt nicht darauf klarkamst und halt irgendwie so darauf reagiert hast, auf dieses Ereignis.
Ich glaube, also zu wenig fühlen war selten mein Problem im Leben. Manchmal würde ich gerne ein bisschen weniger fühlen. Aber das ist interessant, weil ich auch das Gefühl habe, ich kann das immer besser. Also, und ich muss dann selber aufpassen, dass ich das nicht mit Lieblosigkeit verwechsle. Ich habe nicht immer, aber ich kann mir jetzt gerade zum Beispiel Trauer auch besser einteilen. Also bei meinem Vater hatte ich keine Mechanismen, um mir Trauer einzuteilen. Ich hatte was, und immer wenn ich jetzt von dem Positiven spreche, ich schwöre, ich würde das alles zurückgeben, wenn ich meinen Vater wieder lebendig machen könnte. Aber da das ja nicht geht, versuche ich ja das, was positiv ist, anzunehmen. So, was soll's, ne? Also, ich hatte schon, ich weiß noch, dass ich auch in dieser Trauer irgendwann so ein immenses Gefühl von Liebe hatte und auch Stärke. Also ich hatte, das ist jetzt auch schon wieder, ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist so was Goldenes in mir, was wie so eine Superfähigkeit ist, wie so eine Superkraft irgendwie. Und Menschen erzählen sich, also ich vor allen Dingen erzähle mir ja gerne Geschichten selber. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ja okay, das ist ja vielleicht auch das, was bleibt. Also das ist das Gerüst, was ich mitbekommen habe. Deswegen liebe ich meinen Vater so, weil ich eine gute Kindheit hatte, weil er mir ein guter Vater war, weil der mir, weiß ich nicht, Selbstbewusstsein, Resilienz, Handlungsfähigkeit gegeben hat. Und das geht ja nicht weg. So, das ist jetzt, was ich jetzt empfinde, ist diese Liebe und dieses Goldene. Und also er hatte so viel Liebe, er hätte alle umarmen können in der Zeit und für alle da sein können. Obwohl ich so traurig war, hatte ich dafür irgendwie super viel Ressourcen auf einmal. Und das erlebe ich jetzt zum Beispiel auch gerade wieder bei Tod meines Großvaters, dass ich das Gefühl habe, irgendwie ist es jetzt gerade total schön, dass meine Mutter, meine Oma und ich, so drei Generationen von Frauen, so zusammenstehen können und so liebevoll miteinander sein können und irgendwie füreinander da. Und ich weiß zum Beispiel auch, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht immer so bleiben. Natürlich haben wir auch unsere psychosozialen Konflikte miteinander und gehen uns auf den Sack und so. Aber für den Moment ist das da. Und das ist ja auch was sehr, sehr Schönes. Weiß ich nicht, ob ich meinen Anfang zu Ende gebracht habe.
Also für mich macht es absolut Sinn, nicht nur, weil es halt in meinem Kopf logisch klingt, aber auch so mit dem, was ich jetzt so an Dinge gehört habe, Dinge gelesen habe, dass es ja schon hilft, auch reinzufühlen und hilft auch, das so zuzulassen, dass man irgendwie nicht auf das Leben gerade klarkommt, wenn halt so ein Ereignis passiert. Weil das ja auch so zu diesem Trauerprozess dazugehört, weil du irgendwie lernen musst, okay, das ist jetzt das Neue, worauf ich irgendwie klarkommen muss. Und ich fand das halt einfach so, ja, spannend, das so mitzuhören, wie du halt davon erzählt hast, dass du dann auch sehr viel Kraft und Energie rausgezogen hast, was an positiven Erinnerungen an deinen Vater da gewesen sind. Was jetzt auch so witzigerweise so Paradebeispiel ist von Traueraufarbeitung, dass man da halt eben diese positive Energie sieht und halt eben so darüber hinwegkommt, so, okay, das ist jetzt das Ereignis, daran kannst du nichts ändern. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die dann halt so versuchen, die Erinnerung wieder hervorzurufen, auch wieder so rückblickend, weil ich jetzt ja schon mittlerweile so viele Folgen aufgenommen habe, hatte ich auch mit Oyena darüber gesprochen, dass wir dann so Instant-Pulver-Kaffee kochen,
ja,
um dann halt jeweils die Erinnerung an die jeweilige, bei mir, bei der Familie allgemein, bei ihr, bei ihrer Mutter so hervorzurufen. Aber dass man dann halt auch darüber nachdenkt, so welche positiven Erinnerungen hatte man.
Ja.
Und natürlich dann in einer Situation, wo ein guter familiärer Rahmen da ist, da macht es ja auch absolut Sinn. Und das ist ja auch dann gut, so im Nachhinein zu hören, dass du ja dann dennoch rausgekommen bist und dennoch halt so viel Positives rausziehen konntest. Und auch um diesen Bogen jetzt zu kriegen mit den Erfahrungen, die du erst kürzlich gemacht hast, ist es ja auch was Gutes wieder darin, dass ihr euch ja halten könnt, so gegenseitig. Und dass es ja auch sozusagen ein Supportsystem bei euch gibt, was füreinander jetzt gerade da sein kann, weil es eben einfach notwendig ist und so über, wie du es gerade genannt hast, mit diesen Konflikten, dass da so ein bisschen darüber hinweggeschaut werden kann.
Ja, also dazu erzähle ich gleich noch was, aber bei dem Instant-Kaffee fällt mir gerade ein, also mein Vater war ja Motorradrennfahrer und hat dann später ein eigenes Geschäft gehabt und ich bin selber ich konnte erst der Legende nach Motorradfahren, dann Fahrrad. Ich hatte so eine PB50, ich bin bis ich 14 mal mit meinem Vater Motocross gefahren, dann hat er mich irgendwie genötigt, mit 18 diesen Motorradführerschein zu machen. Hatte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber mein Vater hat gesagt, sonst gebe ich dir kein Geld bei für einen Autoführerschein, weil das ist richtig dumm. Entweder du machst das jetzt, also ich musste Hängerführerschein machen, Motorradführerschein und Autoführerschein. Wahrscheinlich hätte mein Vater auch noch gern gehabt, dass ich einen LKW mache oder so. Aber egal. Jedenfalls bin ich dann wirklich nicht mehr Motorrad gefahren, also habe mit 14 aufgehört. Und nach dem Tod von meinem Vater bin ich dann voll viel Motorrad gefahren. So. Also wir hatten natürlich noch den Motorradladen. Ich hatte auch Zugang, Ressourcen zu irgendwie Profi-Motorrädern. Und das hat mir total gut getan, weil ich das Gefühl habe, wir machen da jetzt was zusammen irgendwie, auch wenn du nicht dabei bist. Aber was diese Beziehung angeht, das fand ich super spannend. Ich bin dann ja nach dem Tod meines Vaters zu meiner Mutter gezogen, also mein Elternhaus erstmal auch. Und ich hatte das Gefühl, je mehr wir uns stabilisiert haben in unserem Leben quasi, innerhalb der ersten Monate, und das sage ich ganz vorsichtig, weil da so viel Stabilität war da nicht, aber man hat angefangen, wieder normale Sachen zu machen. Man ist wieder zur Arbeit gegangen, man hat sich mit Freunden getroffen. Ich weiß, eine Freundin hat mir einen Tag geschrieben, du hast das erste Mal seit 3 Monaten ein Emoji benutzt, ich freue mich darüber, bei einer Textnachricht. Was soll ich denn schreiben? Wie geht's denn? Dann schicke ich ein trauriges Emoji. Das kam mir lächerlich vor. Also im Anbetracht des Todes fange ich nicht an, mit Emojis zu arbeiten. Und so Kleinigkeiten. Aber im Rahmen dieses Stabilisierungsprozesses haben meine Mutter und ich uns wirklich so schlimm angefangen zu streiten. Also wieder wie in den schlimmsten Teenager-Tagen. Das war nicht auszuhalten. Und da hatte ich das große Glück, schon direkt nach dem Tod meines Vaters, ich hatte ja gerade schon erzählt, dass ich da in der Klinik war. Und danach auch nochmal war ich eine Zeit lang noch in ambulanter therapeutischer Betreuung und das hatte ich irgendwann abgeschlossen. Aber ich habe dann meinen damaligen Therapeuten angerufen und gesagt, mein Vater ist gestorben, kann ich rumkommen? Und das war für mich super gut, weil das auch schon jemand wusste aus der Vorarbeit, was hat mein Vater mir bedeutet, welches Verhältnis hatten wir zueinander. Ich fand das super erleichternd, dass er da war, dass er Zeit für mich hatte. Und der hat mir das eingeordnet, weil ich dann mit diesem Streit mit meiner Mutter das gesagt habe, wie kann das denn sein? Wir sind beide so traurig, wir sind so verletzt innerlich. Warum fangen wir uns denn jetzt auch noch an zu streiten? Was soll das? Und das fand ich spannend, weil er meinte, dass er das gar nicht so komisch findet oder so ungewöhnlich, weil wir ja so, ich habe ja schon diese Nacht erzählt, wo wir uns so aneinander geklammert haben, in eine so symbiotische Beziehung wieder miteinander gegangen sind. Und wo ich, glaube ich, trotzdem in den ersten Monaten handlungsfähiger war als meine Mutter. Also meine Mutter war sehr im Freeze, während ich eher so im Fight war, auf wie ich die Beerdigung geregelt habe. Ich dachte so, wir machen die beste Abschiedsparty, die gibt. So, ich habe so ich wollte nicht, dass, weil wir konnten nicht die Songs ausspielen. Und dann wollte ich nicht, dass die so schlecht ausgefadet werden. Dann habe ich so Cut-Titel erstellt und so ein Scheiß. Und, also ich bin generell ein Mensch, ich gehe dann eher in die Handlung. Dann geht es mir besser. Meine Mutter war so im Freeze und dadurch haben sich natürlich auch so ein bisschen Rollen verdreht. Also, dass ich so eigentlich Verantwortung übernommen habe. Und er meinte so, naja, sie rücken halt auch gerade wieder richtig, wer sie sind. So, es ist immer noch ihre Mutter und sie sind nicht die Person, die sich so, ne, so in dieser Rolle ist. Jedenfalls jetzt überhaupt noch nicht. Dafür ist ihre Mutter ja auch noch viel zu jung, so um das anzunehmen. Und das fand ich total spannend, weil das, okay, hat jetzt nicht die Streits weniger gemacht, aber hat mich dann weniger traurig gemacht, dass wir uns jetzt so fetzen, weil ich dachte, okay, ist auch Prozess. So, jetzt, wir rücken wieder Teenager-mäßig gerade, dass ich das Kind bin und sie ist die Mutter und nicht umgekehrt oder so.
Um da ein bisschen von hinten anzufangen, weil ich finde, du hast so viele spannende Sachen gesagt. Zurück so kurz zu diesem Motorradfahren. Finde ich auch witzig, diese Vorstellung, du hast zuerst Motorradfahren gelernt und dann Fahrrad. Hat dir dann sozusagen das Motorradfahren an sich gereicht? Oder hast du dann, wenn es halt sein Laden war, hat er wahrscheinlich eher seine Maschine, du seine Maschine. Hat das irgendwas ausgemacht, dass du dann, weiß ich nicht, mit seiner Maschine gefahren bist oder irgendwie Strecken gefahren bist, die ihr gemeinsam gefahren seid? Oder war es halt nur das reine so, ich sitze jetzt auf der Maschine und fahre jetzt?
Ich glaube, wir hatten tatsächlich vor dem Tod meines Vaters, und das hat so ein bisschen vielleicht geholfen, dass ich so mal wieder gesagt habe, ach, eigentlich würde ich gerne nochmal Motorrad fahren. Also ich würde gerne mal gucken, wie das ist so. Und wie das dann halt, ne? Also man verschiebt das immer. Man muss jetzt auch einmal sagen, mein Vater ist jetzt nicht der Typ gewesen, der so nachher aber sein Motorrad rausgenommen hat und dann hat er so ein Ründchen gedreht oder so. Also mein Vater ist immer nur Rennstrecke gefahren. A, weil ihm das auf der Straße zu langsam war, der Möglichkeiten. B, weil er auch immer gesagt hat, ist mir zu gefährlich. Ich habe keinen Bock, mich von irgendeinem Auto abschießen zu lassen. So, also ich möchte schnell fahren, aber ich möchte auch safe fahren und deswegen fahre ich auf eine Rennstrecke. Also Straße. Mein Vater, ich bin Motocross gefahren, aber mein Vater ist Straßenrennen gefahren. Und nein, ich habe nicht das Motorrad von meinem Vater fahren dürfen, weil das hätten wir umrüsten müssen als ein Straßenmotorrad. Ich hätte das gerne gemacht, aber meine Mutter war der festen Überzeugung, dass ich als nächstes tot bin, wenn ich mit dieser Maschine fahre. Deswegen durfte ich das nicht und dann bin ich halt einfach normal Motorrad gefahren, aber tatsächlich mit einem Kumpel von meinem Vater. Was dann auch irgendwie schön war, also dass ich so das Gefühl habe, ich habe den so geerbt. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? So als Freund, so ein bisschen auch.
Habt ihr jetzt noch Kontakt?
Mhm. Also es gibt noch andere Verflechtungen, sage ich jetzt mal, warum wir noch Kontakt haben, aber tatsächlich schon. Also der besagte Freund ist auch ein bisschen jünger als mein Papa nochmal gewesen und so, wie das so ist. Man kennt sich über den Sport und dann ist er auch nicht so ein Ding. Aber er ist schon auch ein bisschen älter als ich. Und ja, das ist generell so. Ich habe generell das Gefühl, ich habe ein paar Freunde von meinen Eltern auch geerbt. Also auch so generell, weil die so viel da waren auch in der Zeit, was schön war. Und ich dann... Ich bin zum Beispiel zu einem anderen Kumpel von meinem Vater immer in die Werkstatt gefahren am Anfang. Dann habe ich da mal Bier getrunken und habe mir dann von Björk erzählen lassen, so andere Stories als meine Mutter die kennt oder andere Stories als ich von meinem Vater kenne. Das fand ich sehr schön. Und jetzt übrigens so richtig witzig. Vor anderthalb Jahren ist der Schulfreund von meinem Vater in mein Leben getreten, mit dem er auch gar nicht mehr so viel zu tun hatte, weil der jetzt mein Dogsitter ist, weil dessen Hund verstorben ist. Und er wollte sich keinen neuen mehr holen, weil er mittlerweile auf die 70 zugeht. Das ist total witzig, weil jetzt kriege ich nochmal Geschichten von meinem Vater, die noch vor meiner Mutter stattgefunden haben. Genieße ich auch sehr.
Ja, aber das ist ja auch nochmal was Schönes. Also bevor ich jetzt gleich nochmal auf den anderen Part zu deiner Mutter und Thema Tagesklinik und so komme. Aber das ist ja auch so eine schöne Sache, wenn man dann zusammen mit anderen, die alle die Person kennen, dann nochmal drüber sprechen kann, so, ah, hier, dies und jenes war so und so. Oder
ich mache das voll gerne.
Das ist mega schön.
Also, es gibt ja auch Leute, die das nicht so gern mögen. Also so in alten Geschichten so klönen. Meine Mutter ist zum Beispiel gar nicht so.
Mhm.
Aber ich gucke auch voll gerne alte Fotos und rede da mit Leuten drüber. Und das ist ja auch gut, weißt du, dann muss ich meine Mutter nicht damit belästigen. So, dann kann ich das woanders mit anderen Leuten machen. Wobei wir zum Beispiel, wir feiern jedes Jahr den Geburtstag von meinem Vater, machen wir eine kleine Geburtstagsparty und laden Freunde von ihm ein. Was ich auch sehr schön finde, weil dann manchmal auch Leute zusammenkommen, die wieder untereinander gar nichts zu tun hätten, also wo man das Bindeglied mein Vater war. Und das ist ja, musst du dir jetzt nicht so vorstellen, wir stellen jetzt kein Foto auf den Tisch und reden die ganze Zeit über den Ralf. So. Aber irgendwie gibt mir das auch ein Gefühl, dass ich, also es ist irgendwie ein schönes Gefühl, mit Menschen auch im Raum zu sein, denen der was bedeutet hat.
Mhm.
Also ich weiß auch, manche finden das schräg. Das machen wir mittlerweile, das sind ja 10 Jahre dieses Jahr.
Aber es ist ja auch spannend, dass du das ja auch beobachtet hast, dass deine Mutter und du ja sehr unterschiedlich reagiert habt. Also klar, dass ihr dann halt, als es dann so gerade eben passiert ist dass ihr dann natürlich so sehr aneinander gehalten habt. Aber dann, dass du ja dann selber erzählt hast, wie du gemerkt hast, so wie sich das wieder in der Konstellation von vorher herauskristallisiert hatte, so als ihr gemerkt habt oder als man zumindest wahrscheinlich hätte sagen können, so okay, jetzt hat sich so austariert, jetzt habt ihr das beide in irgendeiner Weise verarbeitet. Aber du hast ja dann auch, wie du es beschrieben hast, hast ja auch so sehr viel Zeit investiert, dich mit diesem ganzen Abschiedsprozess auseinanderzusetzen. Also wenn du da schon erzählt hast, dass du dann diese Playlist vorbereitet hast für die Bestattung, dass du dann wahrscheinlich auch involviert warst, so welcher Sarg und wo und Platz und Pipapo und dass dir das ja in dem Effekt ja auch geholfen hat, dass du dich darum kümmern konntest und dass du da ja auch sozusagen mit involviert warst sozusagen.
Ja, ich kann mit nichts tun nicht so gut. Also solange ich das Gefühl habe, ich kann was machen oder kämpfen oder auch wenn ich Liebeskummer habe, so wenn ich einen Plan habe, wenn ich in die Handlungen gehe oder Liebesbriefe schreibe und die bringe ich dann zur Post und so einen Scheiß mache ich ja. Also ich glaube, das ist immer schon meine Rettung, also in die Handlung zu gehen irgendwie. Und ein bisschen Selbstbeschiss ist ja auch okay. Also ich weiß noch, dass als die Beerdigung dann vorbei war, war erstmal schon auch ein Loch da, weil ich hatte einfach so, also dann, ich stand da wirklich, war auch eine, wir waren bis 4 Uhr, also die Nachbarn müssen denken, die spinnen. Wir haben wirklich noch laut Musik gehört und da ordentlich einen reingestellt und waren lange wach und so, waren auch laut. Und dann war eher so, dann, als dann weniger zu tun war, dass ich dann dachte so, hä, kannst du jetzt mal, wir haben doch jetzt alles zu deiner Zufriedenheit gemacht, mein Freund. Kannst du jetzt mal ein bisschen nach Hause wiederkommen? Also das ist dann, glaube ich, da muss ich auf mich aufpassen. Man kann ja nicht immer Handlung haben. Irgendwann kommt halt auch wieder Normalität oder Stillstand.
Ja, das ist das, was meine Therapeutin mir immer so gerne sagt. Weil ich ja auch so, ich meine, wir hatten ja, bevor wir jetzt diese Folge aufgenommen haben, war ich ja bei deinem Podcast.
Ja.
Und da habe ich ja auch so nebenbei so aufgelistet, was ich alles mache. Und ich kriege ständig gesagt so, Samson, wie kriegst du das hin? So, wie viele Tage hat deine Woche? Wie viele Stunden hat dein Tag? Und ich so, ja, ich komme schon irgendwie drauf klar. Weil ich dann halt auch merke, aus verschiedensten Gründen, warum ich halt so viel mache und so viel aufnehme. Es hat auch natürlich, glaube ich, mit mir auch so mit so einem immerwährenden Trauerprozess zu tun, weil ich halt immer wieder dem Umstand vergegenwärtigt bekomme, dass meine Lebensrealität so fernab von so vielen anderen ist. Mhm. Also halt so, dass ich auch irgendwie bereits anders um meine Familie getrauert habe, halt eben wegen diesen Gewalterfahrungen, dass so mein letzter Kontakt mit meinem Vater war ein Brief vom Anwalt, wo ich bestätigen sollte, dass ich auf meinen Unterhalt verzichte, weil ich einen Kontaktabbruch von ihm einfordern wollte und halt diese ganze Coming-out-Geschichte, also vielleicht Leute, die mich irgendwie von vorher schon irgendwie aus irgendwelchen anderen Podcasts kannten, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich ja von zu Hause abhauen musste, direkt nach meinem Coming-out, während ich noch in der Schule war. Das heißt, ich hatte noch irgendwie ein halbes Jahr Abiturphase und sowas. Und dass meine Familie, meine große Familie in Polen ja dann auch gesagt hat, so ja, du bist so nicht mehr willkommen.
Mhm.
Und dass es so, dadurch, dass da halt auch so dieser geografische Unterschied ist, also sie sitzen ja alle in Wrocław, wo ich geboren und teilweise aufgewachsen bin. Und ich sitze ja hier, und dass da halt auch dieser geografische Abstand halt so immens war, der halt auch irgendwie da halt immer wieder dafür gesorgt hat, so okay, diese Beziehung bricht dadurch halt irgendwie so ab, aber ich dann immer wieder vergegenwärtigt werde, wie anders das ist eben durch so Erzählungen von anderen Leuten oder halt aber auch so durch Sachen wie halt so Weihnachten, wo ich dann halt merke, so alle fahren trotz irgendwie komischer Beziehungen auch zu ihren Eltern und das ist halt irgendwie so immens, so das so zu beobachten, weil ich merke oder ich erwische mich auch immer wieder selber, dass ich habe so zu Hause so eine ganz kleine Dose, wo ich noch ganz wenige Bilder habe von mir, wo ich es halt auch ein bisschen schwierig finde, weil das halt auch mich immer wieder zurückwirft an die Situation oder die Ereignisse, die zwischen diesen Bildern alle passiert sind, weswegen ich auch so lange in Therapie war oder immer noch bin. Und ich trotzdem dann halt so versuche, mich daran festzuhalten, okay, was waren so schöne Erinnerungen, was waren so gute Erinnerungen, die ich auch irgendwie versuche in so Texten. Also ich habe ja auch noch zusätzlich zu den tausend anderen Sachen auch so ein Newsletter, wo ich halt auch so zuletzt darüber geschrieben habe, wie es war, als kleines Kind mit meiner Großmutter so früh morgens auf den Markt zu gehen, weil ich sie nie alleine gehen lassen wollte, weil sie dann immer meinte, sie macht immer alles alleine und sie wollte keine Hilfe. Und ich bin dann trotzdem in einem so Grundschulalter ihr hinterhergelaufen, dann so um 5 auf dem Markt. Und das ist halt trotzdem so krass, dann so mitzuerleben, dass ich das so für mich alleine mache, weil ich habe so keine Bezugspunkte, mit denen ich dann, also ich habe jetzt so keine irgendwie Motorrad-Friends oder so oder andere Kontexte, wo ich dann mit Leuten so gemeinsame Erinnerungen wiederleben lassen kann. Aber gleichzeitig merke ich trotzdem, wie so krass anders das ist. Dennoch finde ich dann halt wieder so Aspekte, wo ich dann auch so zurückkommen wollte zu deinem Thema, auch mit diesen, du hattest ja beschrieben, dass du dann nach dieser einen Trennung dich ja auch in der Tagesklinik begeben hast und dann danach auch in therapeutischer Behandlung warst, dass dir das ja auch so ein bisschen helfen konnte. Also zum einen hattest du ja, vermute ich mal, da ja schon irgendwie Skills erlernt, mit denen du irgendwie klarkommen konntest auf das Leben außerhalb. Und dass du ja dann auch direkt darauf zurückgreifen konntest, als du dann dieses neue Ereignis hattest, mhm, mit dem Tod deines Vaters, wo du dann nochmal diese Unterstützung erhalten hast.
Glaube ich schon auch. Also weil das wird dich jetzt vielleicht auch nicht überraschen, weil natürlich war das Thema auch Verlustängste. Und was kann Worst Case sein für jemanden, der Verlustangst hat, außer dass der Vater auf einmal aus dem Nichts stirbt? Und ich glaube, das war gut, dass ich vorher auch überhaupt, also ich war auch so therapiekritisch vorher, muss man mal ganz gut sagen, ne? Also ich war so die Person, die gedacht hat, so, brauche ich gar nicht eine Therapie, geh mir bitte damit nicht auf die Nerven, so. Und erst in diesem Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich wäre da wohl komplett gegen die fucking Wand gefahren und hätte mich hier einmal defragmentiert und würde die Dinge nicht mehr zusammengesetzt bekommen, hatte ich erst diese Zartheit oder Sanftheit, überhaupt in Therapie zu gehen. Und manchmal verliere ich die auch zwischendurch und das finde ich auch okay. Also es ist eigentlich ein guter Indikator für mich gerade, dass es mir gut geht, muss ich für mich sagen. Dass ich, wenn ich das Gefühl habe, boah, nee, ich habe aber gar keine Lust, dass irgendjemand da in meinem Buhl, also in mir rumstochert oder ich mit dem in mir rumstocher oder sowas. Deswegen war das super gut, dass ich da überhaupt, ich weiß gar nicht, ob ich da vorher ja den Kontakt gehabt hätte oder in Anspruch genommen hätte oder was hätte passieren müssen nach dem Tod meines Vaters, dass ich therapeutische Hilfe in Anspruch nehme. Also um das mal, das war jetzt wirklich keine Easy-Peasy-Fahrt. Also der Umstand, dass ich überhaupt in diese Tagesklinik gekommen bin, war wirklich, weil ich eines Tages auf dem Fußboden lag und gebetet habe, dass ich bitte einschlafe und nicht mehr aufwache. Weil, also ich hatte jetzt auch, na, wir unterscheiden ja zwischen Selbstmordgedanken, Selbstmordversuch, Absichten, bla bla bla. Ich hätte nicht mal das Gefühl gehabt, ich hätte noch die Kraft, einen Selbstmordversuch zu unternehmen. Ich habe einfach gehofft, dass das wie so eine höhere Macht über mich kommt. Und da waren es eigentlich auch Menschen aus meinem Umfeld, die gesagt haben, boah, Katrin, ich glaube, so geht das nicht weiter. So. Und dann habe ich mich halt einfach nicht gewehrt. Ich habe einfach gesagt, ja, okay, dann, wenn ihr euch kümmern könnt, dann macht. So, dann nehme ich das an. Und ich glaube, das war, ach, das hört sich immer alles so bescheuert an, wenn man alles, was schlecht ist, am Ende was Gutes draus empfindet. Aber so, ich empfinde es wirklich eigentlich so. Also ich habe nicht das, die meisten Sachen, die irgendwie auch scheiße waren in meinem Leben, hatten trotzdem irgendwie am Ende was Gutes. Und jetzt kann man jetzt sagen, okay, Katrin, vielleicht betreibt doch dein persönliches Goodwashing da oder so. Aber ich komme, also mir geht's damit ja ganz gut.
Ich würde das gar nicht so als Goodwashing sehen, weil ich glaube, das gehört auch zu einem menschlichen Denken dazu, so positive Dinge zu sehen, weil das sind am Ende die Dinge, an denen man festhält und an denen man dann halt eben weitermachen kann.
Ja.
Und ich glaube, das gehört absolut dazu. Und das ist halt, ich meine, ich kenne es halt auch von mir, dass ich halt versuche auch, positive Dinge zu nehmen. Ich meine, dass Leute mit Trauma kennen das, dass man natürlich dann auch irgendwie Dinge nicht ernst nimmt, um irgendwie drauf klarzukommen. Irgendwie sich ständig irgendwelche heftigsten Memes über sonstige Sachen irgendwie gegenseitig teilt und denkt so, ha, guck mal, hast du das auch erlebt? Wo ich mir denke, so, ja, das kannst du halt in so einem normalen, Anführungsstrichen, Kontext gar nicht sagen, weil die Leute kommen dann nicht drauf klar, wenn du dir dann doch irgendwie Geschichten so erzählen musst, dass du halt drauf klarkommst. Und das ist halt absolut verständlich, dass du dann irgendwas suchst, um irgendwie drüber zu lachen. Aber auch natürlich schöne Momente. Das mit den Verlustängsten ist halt ja auch so ein Thema, was viele Leute irgendwie mitnehmen kann und auch mitnimmt. Und das ist ja auch eine ultra gute und wertvolle Sache, dass da halt Leute Bescheid wussten in deinem Umkreis und dann halt wussten so, okay, es ist, wie du es selber gerade gesagt hast und auch gut eingeordnet hast, das finde ich auch wichtig, dass man das einordnen muss, dass Suizidgedanken nicht automatisch heißen so, boah, okay, jetzt müssen wir Alarmstufe rot oder sowas, sondern dass es erstmal heißt, so, sie sind halt da.
Ja.
Darüber spreche ich halt auch mit meiner Therapeutin ganz oft, dass sie so, ja, sie sind da. Aber dann fragt sie halt auch so, ja, haben sie Pläne gemacht? Ich so, nein. So, okay, dann reden wir einfach darüber. Und wenn irgendwas ist, melden sie sich einfach jederzeit. Und das ist so, boah, das ist voll fein und angenehm, einfach auch das aussprechen können. Ja. Das so nicht zu tabuisieren, so, boah, Suizid darf man nicht drüber sprechen und oh, wie schlimm. Und sondern dass man halt darüber halt auch offen sprechen kann und sagen kann, ja, die waren halt da.
Ich hatte die tatsächlich auch noch mal ein paar Wochen, nachdem mein Vater gestorben ist. Und ich habe für mich so ein Bild gefunden, also zumindest so, wie ich auch in meiner Therapie damit aufgenommen worden bin. Also wie du auch schon sagst, die sind halt da. Ich darf darüber sprechen, dass ich, bei mir kommen die, wenn ich das Gefühl habe, das Leben nimmt mich und setzt mich gegen so eine Wand. Und ich kann ja nicht weg. Also ich kann einfach nicht weg und das zerquetscht mich und ich schaffe das nicht mehr, diese Last zu tragen. Und es ist einfach unerträglich, wie das Leben mich da vorstellt und gegen mich drückt. Und dann ist dieser Suizidgedanke, dass da gar keine Wand ist, sondern dass ich jetzt auch einfach mich nach hinten fallen lassen könnte und dann muss ich das nicht mehr ertragen. Dann muss ich mich nicht mehr gegen diese Wand stemmen. Und ich finde, das Erstaunliche daran ist, für mich, jetzt wo ich das verstanden habe, seitdem macht es mir auch gar nicht mehr so viel Angst, diese Gedanken zu haben, dass ich damit wieder in die Handlung komme. Nämlich, ich bin nicht mehr nur die Person, die gegen die Wand gequetscht wird und nichts dagegen tun kann, sondern ich bin die Person, die sich jetzt aktiv entscheiden darf, möchte ich mich weiter gegen dieses Gequetsche darstellen oder möchte ich sagen, fuck you all und mich nach hinten fallen lassen. Und bisher habe ich mich ja immer gegen das Gegenstemmen entschieden. Aber ich habe mich nicht mehr so ausgeliefert gefühlt.
Ich finde das so spannend, weil mir geht es ganz genauso. Mhm. Also wirklich so mit diesem Gefühl, dass ich auch bisher auch nur mit meiner Therapeutin so darüber sprechen konnte, ohne dass, weil bei anderen Leuten, also ich kenne auch sehr viele Leute, die gar nicht darauf klarkommen würden, wenn ich sagen würde, für mich so diese reinen Suizidgedanken, ohne wirklich ernsthaft Angst zu haben, auch selber Angst zu haben, dass da was daraus resultieren könnte, hat ein Stück weit was Erleichterndes, weil ich halt wüsste, ja, okay, da ist ja immer noch diese eine Alternative. Mhm. Und ich dann halt wirklich weiß so, nee, komm, also so in die Richtung müssen wir gar nicht denken. Und dann so, ja, komm, so heftig fühlt sich, also du hast das mit diesem Wandgequetsche als Beispiel genannt. Für mich ist es halt eher immer so ein Druck auf der Brust, wie halt so eine Gewichtsweste, dass ich dann denke so, ah ja, geht ja noch. Ah ja, geht noch. Oder ne, oder auch mal sagen so, ja, ist halt auch mal gut. Dass ich dann halt aus so diesem ganzen Druck einfach sage so, okay, das halte ich jetzt so aus. Ohne halt irgendwie so in Panik zu geraten, ohne einen krassen Widerstand zu suchen und sagen, okay, so ist es mal ein Tag, ein paar Stunden, vielleicht eine halbe Woche und danach geht es ja auch wieder weiter. Mhm. Aber halt, ich finde das so immens wichtig, halt darüber zu sprechen, auch gut zu wissen, dass du auch so ein Umfeld hattest, wo man darüber sprechen konnte, weil ich glaube, das ist halt auch gerade dieses Gefährliche, wenn man Suizidgedanken hat, in welchem Ausmaß auch immer, dass man überhaupt sich nicht traut, mit jemandem darüber zu sprechen, weil ich glaube, das ist das Gefährliche.
Klammer auf, ich hoffe, meine Mom hört nicht zu, Klammer zu. Aber ja.
Ja, aber dass man halt auch eben offen darüber sprechen kann. Und ich hatte tatsächlich auch mit einer sehr guten Freundin, die dann auch so eine Bühnenshow hatte und die haben dann halt auch so darüber gesprochen, beziehungsweise sie hatten so eine Bühnenshow und dann das Publikum geöffnet und dann hatte halt eine Frau davon erzählt, dass ihre älter werdende Mutter dann darüber gesprochen hat, so, ah, wäre es denn nicht irgendwie schön, wenn das halt alles vorbei wäre mit mir und so. Und dass die Person, die davon erzählt, dann so richtig krass heftig darauf reagiert hat und so, ja, wie kannst du das sagen? Und dann hatte ich halt eben mit der Freundin, die auf der Bühne war und das halt aufgenommen hat, hatte ich mit ihr danach noch am selben Abend so eine stundenlange WhatsApp-Unterhaltung, weil ich ihr gesagt habe, so, aber wie wichtig ist das, dass das ausgesprochen wird? Weil was ist, und das liest man in so vielen Büchern von Leuten, in deren Umfeld ein Suizid stattgefunden hat, dass sie sich so gewünscht hätten, dass jemand mit ihnen darüber gesprochen ist, weil das halt so oft ist. Also klar, wenn wir in den meisten Fällen, was halt viele Leute, glaube ich, nicht so realisieren, in den meisten Fällen sind Suizide geplant.
Ja.
Geplant, was passieren soll, wann es passieren soll, wer einen finden soll, dass es so viele Stationen gibt. Deshalb wird dann halt auch eigentlich in therapeutischen Kontexten gefragt, haben Sie einen Plan?
Mhm.
Also ja. Können Sie sich das wirklich vorstellen? Und daran tarieren ja auch die Fachleute aus, so, okay, wie ernst ist das gerade halt mit diesen PatientInnen? Und dass es ja auch viel wichtiger ist, eigentlich überhaupt darüber zu sprechen und zu sagen, so, hey, ich habe einfach diese Gedanken und die sind halt da und es ist okay. Und dass man dann halt aber auch in diesem Moment dann halt auch Leute hat, die einen aufnehmen, die sagen so, hey, wir helfen dir, wir kümmern uns jetzt um irgendwie so einen Tagesklinikplatz oder dass da halt auch so Therapeutinnen sagen so, hey, wir helfen dir oder wir sind halt da, auch gerade in dem Moment, dass du ja erzählt hast, du hattest ja das Glück, dass du zu der gleichen Person zurück konntest, das heißt, du konntest dich ja auch darauf verlassen und hattest ja auch diese Erfahrung.
Ja.
Und es ist auch immens wichtig, das fand ich auch noch ganz spannend, als du das erzählt hast, dass du dann noch selber so sehr austarieren konntest, so, Bonnie, jetzt aktuell habe ich aber auch gar keinen Bock zu. Dass du selber halt auch weißt, du funktionierst für dich oder kannst für dich leben, ohne dieses Support-System zu haben, das halt so theoretisch für dich da sein kann. Und klar, in bestimmten Phasen braucht man das. Man braucht halt nochmal diesen extra therapeutischen Raum. Man braucht diese Person, wo man unhinged einfach alles rauslassen kann, wo man dann nicht sagen muss, ich hoffe, meine Mutter hört es nicht, sondern dass man, also jetzt nur so spaßeshalber gemeint, aber dass man halt wirklich dann halt über alles reden kann, weil die Person das ja im ersten Moment nur aufnimmt, ohne halt zu werten. Und das macht ja auch immens viel aus, auch in der Traueraufarbeitung, für welches Thema auch immer.
Voll. Und vor allen Dingen, ich glaube schon auch, also so schön es jetzt war, auch mit meiner Familie zu sein und meiner Mutter zu sein und ich das sehr genossen habe, dass wir diese Nähe hatten. Ich glaube trotzdem, dass es auch gut ist, jemanden zu haben, der nicht mit dir trauert. Weil doch Trauer unterschiedlich ist. Also meine Mutter hat ja einen anderen Bezug, eine andere Person in ihrem Leben verloren als ich. Das sei halt ihr Partner und nicht ihr Vater. So. Und ich glaube, dass man dann auch schnell, dass man sich dann auch vielleicht vergleicht in der Trauer oder Angst hat, ja, trauere ich jetzt weniger? Ist das, weiß ich nicht. Oder ich weiß zum Beispiel, habe ich meiner Mutter gesagt, in einem unbedachten Moment, ich habe irgendwann mal gesagt, dass es Teile von mir gibt, die froh sind, das hört sich jetzt komisch an, die froh sind, dass meine Mutter lebt und nicht mein Vater mehr. Weil ich glaube, der Papa wäre nicht ohne die Mama klargekommen. Und meine Mutter hat daraus gehört, meinst du, der Ralf hat mich mehr geliebt als ich den? So? Und das sind so Gedanken, da muss man sich auch manchmal überlegen, ob das gut ist, mit den Leuten zu teilen. Also, ob das nicht besser an einer neutralen Stelle ist. Weißt du, wie ich meine? Und das kann natürlich, muss ja nicht jedes Mal ein Therapieplatz sein. Es können auch manchmal Freunde sein. Es ist schon auch ganz gut, manchmal Leute von außen zu haben. Und dann natürlich ist es auch schwierig, weil Leute von außen auch wirklich manchmal wahnsinnig schlecht sind daran. Ich habe mir wirklich von Menschen, die mich sehr lieb haben, eine Menge Bullshit anhören müssen, weil Trauer einfach nicht so stark in unserem Leben vertreten ist. Also die dann irgendwie, also ich habe ja noch eine Ausbildung als Seelsorgerin, Telefonseelsorgerin gemacht, aber ich wünsche mir oft, dass Menschen wissen würden, dass es meistens reicht, zu sagen, ich habe das gehört. Möchtest du einen Ratschlag von mir? Möchtest du keinen Ratschlag? Wolltest du das nur aussprechen? Möchtest du hier einfach nur einen Raum, wo wir deine Trauer zusammenhalten, anstatt einfach direkt irgendwelche Scheiße zu labern? Wie ich es ja auch manchmal in der Vergangenheit gemacht habe, wenn man verlegen ist, wenn man irgendwas tun will. Die meisten davon sind ja bös gemeint. Das ist ja gut gemeint, aber es ist eigentlich, da habe ich wirklich auch viel Quatsch mir anhören müssen. Und auch mal Quatsch in meinem Leben gesagt, muss ich auch mal so sagen. Also ich halte mich jetzt für viel kompetenter, mit Menschen umzugehen, die trauern zum Beispiel.
Das ist ja auch ein Skill, den du irgendwie erlernst. Also nicht sowas wie in der Schule oder dass Eltern mit dir irgendwie darüber reden, genauso wie über Sexualkunde irgendwie so, ja, hier, so wird das passieren und darauf musst du Acht geben. Das ist ja nicht so, dass dir das im Trauerfall, ja, das sind so die Sachen, die du sagen solltest und das sind die Sachen, die du eher für dich behalten solltest.
Ja.
Und in manchen Fällen lohnt sich eine Karte, die kriegst du hier an sie und dann kannst du sowas schreiben oder fragst auch einfach die Person.
Mhm.
Und ich glaube, weil da halt einfach so viel Bullshit drum herrscht und natürlich halt auch so diese Ratschlagkultur, dass man immer irgendwie denkt, so ja, wenn ich dir einfach sage, was du tun sollst, dann wird dir das schon irgendwie helfen. Und ja, es kommt halt in vielen Kontexten einfach nur Bullshit raus. Und auch aus so einer neurodivergenten Perspektive hilft mir das so sehr, wenn ich Leute sowas frage, wenn sie mir irgendwas erzählen und ich verstehe es einfach nicht, also aus meiner Lebensrealität heraus oder aus meiner Neurodivergenz heraus, dass ich dann auch frage so, was möchtest du gerade von mir? Ich verstehe es nicht so ganz. Mhm. Möchtest du einen Ratschlag? Also das, was du selber gerade gesagt hast, dass es halt so viel ausmachen kann, einfach zu fragen, so was möchtest du jetzt gerade von mir oder was kann ich jetzt gerade für dich tun, weil ich weiß es einfach nicht. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass die Leute nicht zugeben wollen, dass sie irgendwas nicht wissen oder dass sie halt planlos sind, weil das dann halt auch schon wieder die eigene Verletzlichkeit zeigt, die eigene Inkompetenz in Anführungsstrichen, wobei Inkompetenz so bei Sachen, die so tabuisiert werden, wo Leute keine Ahnung haben, was da passiert oder es halt einfach nicht so Lebensrealitäten erfahren, wo ich dann halt auch einer Freundin gesagt habe, dass ich gar nicht wüsste mit meiner Lebensrealität, wie es sich anfühlen würde, so ein Verlust von dem Elternteil und ich mir das nur anmaßen kann und ich dann halt auch so Schwierigkeiten hätte, die richtigen Worte in so einem Fall zu finden, weil ich auch Angst hätte, so sage ich zu viel, sage ich zu wenig, aber ich möchte trotzdem meine Anteilnahme mitteilen in diesem Moment, dass ich sage so, hey, ich denke an dich, es tut mir leid, dass was dir passiert ist, ich kann es mir nur versuchen vorzustellen. Aber dass das ja schon immens helfen würde, anstatt irgendwie so ein Bullshit zu labern und sagen so, keine Ahnung, so, what doesn't kill you makes you stronger. Also ich habe so viele auch so Bullshit gehört, wo ich auch mir denke, so Leute, schämt euch. Dafür müsst ihr euch schämen.
Ich finde die Idee tatsächlich, das habe ich so ein bisschen aus der Seelsorge mitgenommen und das ist so simpel, deswegen kommt mir fast vor, als müsste man es niemandem erzählen. Aber die Idee von so einer menschlichen Klagemauer zu sein, dass das meistens das ist, was Menschen ganz akut brauchen. Es sei denn, sie fragen dich um Rat. Und ich meine, fragen sie dich aktiv um Rat. Also wie viele Telefonate haben wir mit Freunden? Und ich meine jetzt auch Sachen, die weniger gravierend sind. Scheiße im Job. Weiß ich nicht. Irgendwas. Irgendwie sich über was geärgert oder so. Und wie schnell wir dazu neigen, auf so eine Handlungsempfehlungsebene gehen zu wollen. Und ich glaube, zu 90%. Das wollen natürlich, wenn du die Leute fragst, wollen sie es ja oft auch gar nicht zugeben, weil es scheint ihnen egoistisch oder ich benutze dich als Mülleimer oder das ist mir unangenehm. Ja, bitte, möchte ich deinen Rat? Eigentlich möchte ich überhaupt nicht deinen Rat. Aber eigentlich, dass man den Menschen auch schon einen großen Bärendienst erweist, wenn man einfach sich als Klagemauer anbietet. So, ich höre das. Meine Oma entschuldigt sich jetzt neulich immer ständig. Ja, ich erzähle ja immer die gleiche Scheiße. Ich so, ja, das ist jetzt 3 Wochen her. Ist okay. So kannst du mir das auch noch 10-mal erzählen. Ist in Ordnung. Ich meine, klar, ist ein Grad, ne? Also ich glaube, es gibt auch Menschen, die sind kleine Blutsauger, die immer nur zu dir kommen und immer nur ihren Shit an dir abladen. So, ne? Also Selbstfürsorge ist dabei sicherlich auch gut. Würde ich jetzt an meinem Job als Seelsorge, nehme ich den jetzt mal raus. Weil dafür gehe ich ja aktiv in diesen Raum und weiß ja, wofür ich da bin. Dann das würde ich niemals jemandem da vorwerfen. Aber im privaten Umfeld darf man natürlich auch auf sich selber achten und seine Möglichkeiten im Blick behalten. Aber vielleicht ist es ja auch sogar weniger anstrengend, wenn man einfach sagt, ich bin hier da, ich nehme das auf. Oder gibt das auch wieder ab. Das kann ich tatsächlich ganz gut. Ich kann mir wirklich viel Scheiße anhören und da rausgehen und sagen, ciao damit wieder. Es ist nicht meins. So.
Aber ich glaube, da beschreibst du direkt schon so 2 Phänomene, die ich ja auch miterlebe. Also zum einen halt immer diese so Ratschläge finden oder Ratschläge geben wollen. Ich meine, wenn ich mir die Lohnarbeit angucke und also ich habe im Startup gearbeitet, aber ich arbeite viel in Agenturen, wo dir dann auch im Miteinander immer mitgeteilt wird, so, ja, wie Feedback-Culture und bla, und wie du dann so Sachen gibst. Und dir wird das ja auch immer so geraten von Coaches und wem auch immer, so, ja, du musst dann immer so deinen Senf dazu geben oder was deine Perspektive zu den Dingen ist und so. Und auch in der Schule kann man das bestimmt irgendwie ummünzen, so wie man dann so, ja, was ist dein Feedback zu dem Referat und bla und blub. Und das sind so viele Aspekte, die irgendwie, glaube ich, auch einen dazu mit animieren, immer irgendwie was abzugeben, immer wieder irgendwas zu sagen, so was man denkt, was man fühlt in dem Moment, auch wenn es einfach gerade scheißegal ist, ganz ehrlich so gesagt. Und dass man das tatsächlich eher lernen muss, zu verstehen, das einfach nur so anzuhören und dass ich dann halt auch, also ich kenne es tatsächlich auch nur aus so einem therapeutischen Setting, im Best Case, wo man dann natürlich so eine Person vor sich hat und dann 45 Minuten einfach drauf losbabbeln kann. Also ja, wenn man jetzt so eine Therapie für sich benutzen möchte, kann ich auch nicht empfehlen, auf ewig zu machen, weil es auch ein bisschen zu schade für die Therapiestunden. Muss man aber immer für sich selber rausfinden. Aber dass man da ja auch so einen Raum hat, wo die Person jetzt auch eher seltener ihren Senf dazu gibt, sondern immer so versucht, so therapeutisch zu fragen, was macht das mit ihnen und diese ganzen Sachen. Aber ja auch so diese Klagemauer finde ich halt so eine immens gute Metapher, halt wirklich so, okay, wir halten das auch erstmal aus. Und ich glaube, das gehört halt auch so ein bisschen so zum Thema Trauer oder allgemein Emotionen, die sich erstmal nicht so gut anfühlen, die halt sehr viel mit einem machen, sei es jetzt Trauer, sei es jetzt Wut, sei es kann auch so überschwängliche Liebe sein, so Liebe so stark, dass man nicht drauf klarkommt, dass man sich wie so diese Batteriehäschen fühlt. Solche Emotionen, dass man die auch erstmal zulässt. Und das ist auch sowas, was ich selber in der Therapie lernen musste, einfach so, dass mir ständig gesagt worden ist, so, ja, lassen Sie es doch einfach zu, dass Sie traurig sind. Lassen Sie es doch einfach zu, dass Sie wütend sind, so ohne versuchen, sich abzulenken, ohne versuchen, andere Gefühle zu übertünchen, weil manchmal ist es ja auch so, dass man dann halt so Gefühle überlagert, einfach nur um dieses Grundgefühl nicht zu haben. Und ich finde, gerade dieses Aushalten oder dieses gegenseitige Fragen, so, hey, was brauchst du gerade? Und dieses Aushalten, so, okay, der Person reicht es einfach, dass ich da bin und dass ich zuhöre. Und man kann das natürlich, man kann sicherlich sich auch mit bestimmten Freundinnen oder vielleicht auch Familienmitgliedern irgendwie so ausmachen, so hey, ne, wollen wir irgendwie das so gemeinsam machen? Oder wenn du was brauchst, dass man dann direkt irgendwie proaktiv sagt, so hey, ich hätte Kapazitäten dafür, mir das anzuhören einfach.
Ja.
Dass es halt da auch wieder so viele Tabus brechen könnte und auch eine viel bessere Bindung erlauben könnte, wenn wir einfach so offen damit umgehen können und sagen können, so, ich brauche gerade jemanden, der einfach nur 10 Minuten zuhört, was ich für eine Wut oder für eine Trauer in mir habe, so hast du Kapas dafür. Und dann kann die Person ja sagen, so ja, nein. Und ich finde, das macht ja auch immens viel aus in der zwischenmenschlichen Beziehung.
Finde ich auch. Also ich meine, gut, da müssten Leute auch in der Lage sein, Nein zu sagen, aber ich kann auch nicht für alle mitdenken. Muss man ja auch mal so sagen.
Ja.
So, ich habe jetzt dich gefragt und da muss ich mich auch darauf verlassen können, dass du wirklich Ja sagst und nicht einfach ein People-Pleaser bist. So.
Ja, das auch.
Aber das meine ich wirklich so. Da bin ich harsch. Da kann ich nicht für dich mitdenken. So.
Ja, ich glaube, damit strugglen halt auch viele Leute. Ich meine, ich ja auch.
Ich auch. Das meine ich aber damit. Ich nehme die Verantwortung da schon auf meine Schultern. So, das muss jetzt nicht noch jemand für mich mitdenken. So, dann habe ich mal vielleicht über meine Ressourcen gelebt. Da habe ich es verkackt. Da habe ich an der falschen Stelle nicht Nein gesagt. So, aber da muss ich ja dran arbeiten. So.
Aber dann auch diese Selbstreflektiertheit zu haben und zu sagen, ja, okay, dann war es halt so, shit happens. Das war jetzt mein Fehler, war jetzt ein bisschen zu viel. Und dann machst du es vielleicht das nächste Mal nicht. Ja. Oder vielleicht planst es ein und sagst, okay, dann nächsten Tag ist einfach, machst du nichts, verlässt das Haus nicht, irgendwie Jogginghosentag oder sonst was. Aber das gehört ja auch irgendwie so dazu. Also klar, halt auch diesen Imperfektionismus aushalten, dass du denkst, okay, du hast halt keinen Plan, dann musst du es halt aushalten, dann ist es halt so. Dann verkackst du dies oder verkackst du jenes oder verkackst eine ganze Woche und dann ist so, ja, I don't know, dann hast du halt so Bridget Jones-mäßig so einen Eisbecherabend und dann heulst du ein bisschen rum und dann ist okay, fein.
Ja.
Und das war's und das ist auch okay. Und sich dann halt auch, glaube ich, weil ich mich selber immer wieder dabei erwische, vor allem halt, wenn es so um Leistung geht, dass ich mich dann auch zu gerne im Internet vergleiche, so mit was haben andere geschafft oder welche Reichweite kriegen andere oder und ich mich daran messe, so ist meine Arbeit gut genug oder ist das, was ich mache, halt gut genug und das ist auch bei so vielen anderen Sachen. Also wie viele Leute erzählen darüber, wie krass sie trauern oder wie sie nicht drauf klarkommen auf ihre Trauer. Ja, Instagram und sonst was sorgen halt auch dafür, dass es nicht clickable ist. Aber selbst bei diesen großen Reichweitenstärken-Accounts, dann wird dann auch am Ende irgendwie gesagt, so ja, dann werde ich es besser machen und bla und sowas. Aber dass sie dann nicht das aushalten und sagen, so ja, es ist einfach alles beschissen und ich habe keinen Bock mehr und mich nervt es, weil die dann natürlich unter Beobachtung sind. Und ich denke, das macht halt auch viel aus, so zu beobachten, nicht nur auf Social Media, sondern allgemein überall sonst zu beobachten, wie gehen andere mit Trauer um, wo wird Trauer zugelassen und
ja.
Jetzt habe ich so einen mega Bogen gezogen. Ich wollte
aber warte, ich kann da, ich würde gerne noch was dazu sagen. Also zwei Sachen sogar dazu. Tatsächlich. Also ich glaube, und da habe ich ja manchmal auch Angst vor, wenn ich über Trauer rede, so wie jetzt gerade zum Beispiel, wenn ich schon sage, oh, das soll sich jetzt nicht so wie Good Washing oder so alles anhören oder das ist, ich gehe hier mit so einer Heldinnengeschichte raus, weißt du, und das habe ich daraus gelernt, das ist mein Learning und jetzt bin ich einfach stronger als vorher, so, wuhu. Dass ich natürlich auch verstehe, dass Menschen vielleicht gar keine Lust haben, wenn sie wirklich in Trauer sind, darüber zu sprechen, die zu zeigen. Und das ist ja auch das, irgendwie ist das Gute daran, dass der Mensch ja auch ein bisschen vergesslich ist. Ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich kann nicht dieses Gefühl abrufen, was ich gefühlt habe, als mein Vater gestorben ist. Ich kann dir davon erzählen, aber ich kann das nicht mehr nachfühlen. So dieses Unermessliche, das ist einfach gerade woanders. Das ist nicht da. Und ich wäre auch viel zu vulnerabel gewesen, um darüber zu schreiben, zu sprechen oder so zu zeigen. Und jetzt kann ich es ja nur noch aus der Jetzt-Perspektive machen. Und aus der Jetzt-Perspektive ist es nun mal so, dass ich irgendwie auch gute Learnings aus der Sache hatte oder Sachen über mich erfahren habe oder gelernt habe. Und das macht aber irgendwie so ein bisschen das, wenn jetzt Leute, die sich das gerade aktiv, also so anhören, die in Trauer sind und dann denken, warum ist die jetzt so rausgegangen und das ist so, die kann das da rausziehen, aber mir geht's nur scheiße. Ja, in dem Moment ging es mir ja auch nur scheiße, aber dann wollte ich auch nicht darüber reden. Hätte ich mich hier ganz bestimmt nicht hingesetzt und völlig unzusammenhängende Ängste vor mich hingeschrammelt. So, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, weil wir gerade über Gesellschaft gesprochen haben, das ist was total Interessantes, was ich gerade an mir so merke, so mit dem Tod von meinem Großvater. Und das hat was sehr fatalistisch, dystopisches, könnten wir sagen, oder so. Ich habe im Moment so ein Gefühl von, naja, sagen wir mal so, ich bin ungefähr das einzige Kind. So, meine Familie stirbt. Meine Familie stirbt einfach aus. Und wenn ich dann auf der Beerdigung von meinem Opa stehe und darüber spreche, dass wir ja irgendwie in den Herzen weiterleben und so. Ne? Und dass wir ja nie ganz gehen, weil die Liebe bleibt und die Erinnerungen und so. Dann denke ich manchmal, what a lie. Also, na, angenommen, ich würde noch Kinder bekommen, die ich nicht habe. Sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Spätestens deren Kinder werden sich nicht mehr an meine Großeltern erinnern. Die wissen, dass es die mal gab. Vielleicht kennen die sogar noch einen Namen. Vielleicht wissen die, was die für einen Beruf hatten oder dass mein Opa das Haus da gebaut hat oder so. Aber einen Scheiß wissen die über dessen Persönlichkeit. Wir werden einfach, ich werde 40 dieses Jahr. Vielleicht habe ich auch eine fucking Midlife-Crisis. Aber ich denke im Moment oft so über die Nichtigkeit nach. Dieses ewige Ja und was hast du dann in der Welt gemacht und wie hast du dein Leben genutzt und hattest und du bleibst in der Liebe deiner Angehörigen. Scheiß, wir werden bald vergessen sein. So. Und weißt du, was das Erstaunliche ist? Ja, das macht mich irgendwie traurig. Melancholisch macht mich das. Und es macht mich auch mehr traurig um meinen Vater, der vergessen sein wird, um meinen Großvater, der vergessen sein wird, als um mich selbst tatsächlich. Weil ich mich im Moment ja als Erhüterin der Erinnerungen an diese Menschen und wachhaltende Liebe empfinde. Aber auf ganz komische Art und Weise, weil ich manchmal auch die Weltlage nicht einfach im Moment finde, gelinde gesagt, gibt mir das auch was total Beruhigendes. Dann denke ich nämlich manchmal, dann gehe ich nämlich nicht kaputt an diesem Weltschmerz, an dieser Traurigkeit, was hier alles passiert und so. Ne? Dann gibt es Momente, wo ich sogar aus diesem komischen Gefühl, was ich da gerade habe, ziehen kann, nämlich zu denken, okay, Katrin, setz dich ein, versuch ein gutes Leben zu führen, versuch die richtigen, ne? So richtig und falsch bin ich nicht so ein Fan von, aber du weißt schon, nach meinen Parametern, aber chill auch ein bisschen. Die nächsten 10 Jahre sind ein Furz in der Weltgeschichte. So. Und das beruhigt mich da manchmal auch ein bisschen. Dann denke ich so, boah, Menschheit hat so viel Scheiße schon gebaut, sich wieder aufgerappelt, wieder neue Sachen gemacht und so. Ist natürlich scheiße dann in der Zeit und so. Aber ein bisschen, nimm dich nicht ganz so ernst in diesen fucking 80 Jahren, die du hier hast. Weißt du, was ich meine? Also das kann man jetzt auch total schlimm finden und unengagiert und so. Aber es erdet mich auch total. Es erdet mich total, nicht zu denken, boah, ich kann nichts, hier Rechtsruck, Klimaerwärmung, dies, das. Und dann neigt man ja so diesen ganzen Rucksack auf seine Schultern zu packen und man fragt sich, warum kann ich das nicht alles ändern? Was kann ich alles erkämpfen? Und dann beruhigt mich manchmal so ein bisschen zu sagen, vielleicht denkst du auch, du bist ein bisschen größer in dieser Menschheitsgeschichte, als du bist. Weißt du, was ich meine?
Das hängt ja auch sehr viel mit diesem Ohnmachtsgefühl zusammen, dass man natürlich irgendwie denkt, so was alles auf der Welt passiert und worauf kann ich in irgendeiner Weise Einfluss nehmen, dass das halt besser wird. Also mit dem Rechtsruck, mit dem Klimawandel, mit den ganzen Kriegen, die stattfinden. Wie kann ich denn als Einzelperson irgendwas tun, damit es besser wird? Und das kann man in den meisten Fällen als Individuum gar nicht. Und natürlich gibt es auch so bestimmte Sachen, die natürlich auch in einem kapitalistischen System dann, um Verantwortung abzuwälzen, dann von irgendwelchen Riesengroßkonzernen dann abgewälzt wird auf sowas wie so, ja, dein CO2-Fußabdruck und sowas. Und was kannst du als Einzelperson machen, indem du irgendwie 100 Gramm weniger Fleisch isst, aber dann halt trotzdem diesen Riesenindustrien tun und machen können, was sie wollen, irgendwelche trotzdem Wälder abroden und sonstige Sachen alle machen. Und da wird da halt nicht so drauf Wert gelegt. Und was halt eben auch Regierungen für Verantwortungen haben. Und ich denke so, aufs Klein-Klein, aufs Individuum macht das ja immens viel aus, um halt auch handlungsfähig zu bleiben.
Das meine ich. Also es bringt ja jetzt nichts daran, wenn ich mich da erdrücken lasse von dieser Last und gar nicht mehr in Bewegung komme und gar nichts mehr schaffe. So.
Absolut.
Deswegen finde ich diese Verortung zu sagen, ja, na klar, möchte ich meinen Teil beitragen in dieser Welt, aber überbewerte dich auch nicht. Mach irgendwo was dazwischen. So.
Voll. Also es ist auch so, tatsächlich witzigerweise aus dem Lohnarbeitskontext hatte mir auch eine meiner Vorgesetzten mal gesagt, also das war tatsächlich in einem Startup-Kontext, ein Startup, wer da einmal gearbeitet hat, die Leute brennen da einfach weg. Also natürlich, ich habe jetzt nicht in so vielen Branchen gearbeitet, aber Startup war wirklich so hardcore, wie heftig die Leute für diese Firma gearbeitet und gelebt haben. Und dann fand ich es halt auch sehr gut, dass ich eine Zeit lang halt diese Vorgesetzte hatte, die immer wieder gesagt hat, so Leute, ne, wir machen am Ende unseres Tages machen unseren Job. Wir sind keine Feuerwehrleute, wir haben einen harten Job. Die retten Menschenleben. Was machen wir? Wir schieben irgendwie Zahlen hin und her. Und das muss man halt immer in Relation sehen. Und dass man natürlich halt auch immer so diese Distanz braucht und haben muss, um irgendwie auch darauf klarzukommen, auf diesen Weltschmerz, auf diese Trauer. Und ich fand das auch so ganz spannend, wo du das gemeint hattest, mit diesen Gefühle abrufen können, weil dann halt auch immer so viele Sachen passieren und so viele Tragödien und so viel Schmerz auf der gesamten Ebene, aber halt auch so im Individuellen. Das ist ja natürlich auch, und das ist, glaube ich, irgendwie so dieses Melancholische, dass man im Kleinen, im Individuellen vielleicht doch irgendwie ein Stück weit wieder zurück möchte, um nachzuempfinden können, so wie viel habe ich getraut um diese Person, wie viel hat mir diese Person bedeutet und das irgendwie aufzuwiegen in der Masse an Gefühlen und gleichzeitig trotzdem so ein Pups in der Gesellschaft zu sein und in der Weltgeschichte, weil man merkt, alle diese Dinge wiederholen sich mit allen Weltkriegen, mit allen Katastrophen und irgendwie hat die Menschheit als Ganzes nicht dazugelernt, weil irgendwie immer alles wieder passiert und im Endeffekt ja, fühlt sich das halt so melancholisch an, weil man denkt, okay, was kann man daran ändern, dass dieser Zyklus sich irgendwann mal durchbricht?
im Moment glaube ich da nicht so sehr dran, dass er süchtig bricht, aber das möchte ich jetzt eigentlich niemanden, aber das ist auch okay. Das gibt mir gerade so einen kleinen, okay, der Mensch ist scheiße, aber okay, schade.
Ja, aber ich finde, das gehört, also ich persönlich finde, dass das auch so irgendwie dazugehört, das nicht zu überpositiv zu sehen, aber auch nicht zu fatalistisch. Also, dass man schon sagen kann, hey, es gibt ultra viele Menschen, die was tun wollen. Es gibt ultra viele Menschen, die sich gegen das System widersetzen wollen, in welchen Systemen auch immer.
Den Menschen ja auch ausmacht. Ja. Also, was ja schön ist. Immer schon. Auch.
Absolut. Und ich finde, dieses ganze Konglomerat, das begünstigt halt ja auch so ein bisschen eben dieses Denken, was du vorhin auch angesprochen hast, so, dass man dann immer wieder überlegt, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben und sowas. Und klar, in bestimmten Familienkonstellationen spricht man dann auch so darüber, ja, dann haben wir irgendwann Enkelkinder und Pipapo und sowas. Und bei mir ist es ja auch so, meine Familie stirbt ja auch mit mir. Also ich habe zwar noch ein, zwei Geschwister, ich habe noch Cousinen, die jünger sind als ich. Also bei mir hört es aber auf. Ja. Also alles, was man sich erhofft hat und mit katholischer Erziehung und Firmung und dass man dann trotzdem irgendwie so denkt. Und ich glaube, zumindest bei mir ist das halt auch so ein Faktor, warum ich teilweise krass ungesund in einem Rahmen so viel in Queerment reinstecke, dass ich irgendwie denke, so ich will irgendwas hinterlassen oder ich will irgendwas gemacht haben, was anderen Leuten halt geholfen hat oder so einen Eindruck oder so einen Abdruck hinterlassen hat, dass irgendwie so, und das ist auch so abstrus, das so auszusprechen und zu denken, dass irgendwie meine Existenz irgendeine Berechtigung oder irgendeinen Impact hinterlassen hat in irgendeiner Art und Weise. Und vielleicht ist es auch schon wieder so zu kapitalistisch gedacht, so in diese Richtung, so, boah, man muss irgendwie irgendwas haben, aber dann denkt man sich ja auch so, ja, aber auf dem Grabstein wird ja auch nicht so dein Lebenslauf stehen oder deine ganzen Errungenschaften, außer du warst jetzt irgendwie Bundeskanzlerin oder irgendwie sowas, dann hast du so ein bisschen größeren Grabstein, aber im Endeffekt, was steht denn da? Dann steht da dein Name, dann steht, wann du geboren und gestorben bist, vielleicht auch wo und wann, und dann steht da irgendwie so ein Zitat, was dann jemand für dich ausgesucht hat, in besten Fällen, so. Und that's it. Und dann ist es im Endeffekt ja so ein bisschen egal, was du alles geleistet hast in diesem Ausmaß.
Ich finde, dieser zarte narzisstische Gedanke muss jetzt erstmal nicht bewertet werden, sondern kann ja auch anerkannt werden. Ich glaube, das ist ja auch unsere Angst vor Sterblichkeit, dass am Ende nichts mehr bleibt von uns. Und es ist okay, Angst vom Tod und nicht mehr da sein zu haben und die Idee schön zu finden, dass man was geschaffen hat, was anderen geholfen hat und was einen vielleicht sogar überdauert. Vielleicht müssen wir doch nochmal an deinem Wikipedia-Eintrag arbeiten.
Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist halt, das hängt ja auch so ein bisschen, glaube ich, mit diesem Gefühl von Stolz zusammen. Also dieses so, was hast du erreicht und was ist auch so dieser Impact? Und ich muss halt sagen, egal wie oft ich drüber nachdenke und egal wie viele Menschen ich frage, ich verstehe das Konzept von Stolz nicht. Also weil ich dann auch gefragt werde, so bist du stolz auf das, was du erreicht hast und gemacht hast? Und ich so, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, so, was mache ich dann mit diesem Stolz, so, wenn ich das in der Hand halten würde? So, wohin gehe ich damit hin? Und klar, Queerment hat auch so Preise gewonnen und die stehen alle bei mir und ich gucke sie immer an und das ist so, okay, so, die sind jetzt halt da. Also, wo ich dann halt aber auch irgendwie merke, so, ja, warum stelle ich die nicht in den Keller oder sowas? Wo ich dann halt auch denke, so, ja, aber das ist irgendwie so, die habe ich ja für Queerment bekommen. Es wäre ja vielleicht respektlos der Arbeit für Queerment irgendwie so gegenüber, das nicht zu machen. Dass ich irgendwie so dieses Gefühl habe, dass in egal welche Art von Erinnerung, sei es jetzt halt an Menschen oder sei es halt, was wir gemacht haben, dass es halt doch irgendwie so Anker sein können fürs Weitermachen.
Finde ich auch. Also ich meine, deswegen würde ich ja sonst nicht so eine große Erinnerungskultur um meinen Vater betreiben. Aber trotzdem ist das ja vergänglich. Also so wie der Mensch vergänglich ist. Also irgendwann werden auch die Erinnerungen an meinen Vater natürlich sterben und gleichzeitig ist es was, an dem man sich, solange es da ist, festhalten kann. Ich glaube, das ist so ein Gedanke, der mich sehr beschäftigt, dass man den nächsten Trauerschritt machen muss, nämlich zu sagen, nee. Also selbst wenn ich jetzt berühmt werden würde, dann würde irgendwie vielleicht in 500 Jahren über mich jemand ein Biopic machen und sich irgendeine Story ausdenken, wer ich war, und dann stimmt es auch überhaupt nicht. So.
Aber das ist auch mit den meisten Filmen so, dass das gemacht wird und dann so, das ist nicht actiongeladen genug.
Genau, und das wollte ich ja sagen, hast du auch nichts von, dann bist du auch nicht wirklich. So, wir werden vergehen, so ist es halt. Meine Oma sagt im Moment immer so ganz schwanger, gedankenschwanger, meine ich. Wir werden geboren, um zu sterben. Und dann sage ich immer, ja, und dazwischen machen wir noch was.
Ich danke dir ganz herzlich, Katrin, für deine Zeit und dass du den Raum mit mir geteilt hast und deine Erfahrungen.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte und monologisieren durfte.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gzubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.